Du, was sagst du?
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd, sodass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Das ist korrekt.
Ja gut, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 293.
Yay.
Ja, wir sind noch 7 Folgen von der 300 entfernt und tada, was haben wir geschafft?
Wir haben das Formular online.
Wir haben ein Formular online. Also, 300. Folge. Viele sind enttäuscht, dass wir zur 300. etwas zu den 300, den Spartanern machen, ja, die man aus Film und Fernsehen und so weiter kennt oder Graphic Novels und solchen Geschichten. Wir machen bei der 300. einfach wieder das, was wir bei der 200. gemacht haben, nur noch mehr und noch größer.
Ja, weißt du, was das ist, Richard?
Was?
Madness.
Sehr gut. Das ist Madness, ja, weil wir lassen euch quasi die Folge gestalten, denn über dieses Formular, das wir jetzt endlich online gestellt haben, kann man uns Fragen stellen zu allen möglichen Themen, was euch interessiert zu diesem Podcast. Bitte nicht spezifische historische Fragen, die wir klären sollen im Zuge dieses Dings, also dieser Folge. In der Folge geht es in erster Linie darum, dass wir einfach die Dinge rund um den Podcast erklären, die wir sonst nicht in der Folge besprechen, weil sie keinen Raum haben und weil wir auch nicht wissen, ob es irgendjemanden interessiert. Aber auf jeden Fall kann man dort jetzt diese Fragen eintragen. Der Link dazu ist auf unserer Seite. Es gibt einen eigenen Blogpost. Wir hauen den Link zum Formular einfach auch nochmal in die Shownotes, würde ich sagen.
Genau. Und ihr könnt auch, und das ist vielleicht auch noch eine Motivation für den einen oder die andere mitzumachen, ihr könnt uns auch Audiogrüße schicken und uns den Audiogruß auch dort hinterlegen. Und genau. Den spielen wir dann vielleicht, wenn es nicht zu viele sind, wahrscheinlich müssen wir auswählen, aber wir versuchen uns so viel wie möglich auch unterzubringen in der Folge.
Genau. Ich meine, da müssen wir auch dazu sagen, wer diese Audiodateien hochlädt, gibt uns damit auch die Erlaubnis, es abzuspielen in der Folge. Ja, nicht, dass jemand dann überrascht ist, dass irgendeine Beschimpfung plötzlich in der Folge vorkommt. Ja. Das ist immer meine größte Sorge. Aber gut, ja, hätte man das auch geklärt. Eine andere Sache haben wir auch noch. Wir sind Preisträger, Daniel.
Oh ja, unser erster Preis.
Ist es unser erster Preis?
Schon, oder? Der erste große Podcast-Preis, den wir gewonnen haben, ist...
Ich glaube, wir haben nicht einmal einen kleinen Podcast-Preis gewonnen bisher.
Das stimmt.
Wir sind siebt worden bei beliebtesten Podcast Österreichs von Ö3. Und was sind wir jetzt? Der beste Podcast bei der Wahl des Goldenen Bloggers. Ist genau. Ein bisschen schwierig, das aufzudröseln, gell? Aber auf jeden Fall haben für uns wahnsinnig viele Leute angerufen. Und dafür möchten wir uns natürlich herzlichst bedanken, weil ansonsten hätten wir diesen Preis gar nicht gewonnen.
Genau, also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns wirklich riesig, dass wir da gewonnen haben. Und Richard, haben die angerufen? Nee, oder? Die haben abgestimmt.
Ach so, habe ich angerufen gesagt?
Ja, schau, so wie früher.
Bin so anachronistisch unterwegs. Angerufen. Ja, natürlich. E-Mail und geklickt und so weiter.
Genau.
Wie man es heutzutage macht. Schau, so alt bin ich nicht einmal, aber trotzdem.
Aber ja. Der goldene Blogger, der steht bei mir im Wohnzimmer.
Mhm.
Sehr und gut. Ich werde, glaube ich, noch ein Foto posten.
Ja, do it. Ihr habt noch nicht gekriegt. Vielleicht noch Feedback zur letzten Folge.
Ja. Ich weiß übrigens, um was es da ging letzte Woche.
Ach so, ja, sag mal.
Letzte Woche hast du von Paul Grüninger erzählt, der in der Schweiz, also an der Grenze zu Österreich, gelebt hat und dort Juden und Jüdinnen die Flucht ermöglicht hat.
Genau, also grundsätzlich Verfolgten des NS-Regimes, die versucht haben, über die Schweiz zu entkommen, hat er geholfen. Und sehr viel schönes Feedback kriegt dazu. Also viel Feedback aus der Schweiz auch. Mhm. Und viel Feedback auch von Leuten, die direkt aus dem Kanton St. Gallen sind. Teilweise davon gehört haben, aber auch nicht wahnsinnig viel und die auch gesagt haben, dass es gut ist, dass man wieder erinnert an Paul Grüninger, weil das halt auch ein Kapitel ist, das, über das nicht so viel geredet wird, wie man eigentlich reden könnte drüber.
Mhm.
Und eine interessante Sache auch noch, möchte ich auch noch kurz anmerken, weil wir haben ja am Ende dieser Folge drüber gesprochen, warum das so lange gedauert hat, dass Paul Grüninger überhaupt rehabilitiert worden ist. ja, das es wirklich Jahrzehnte gedauert hat. Und Markus, der mein Hinweisgeber war, der hat dann zu einem Tweet noch was sehr Interessantes und Richtiges angefügt, nämlich Paul Grüninger war ein gut Bürgerlicher. Mhm. Ja, das heißt, es war für die Schweiz schwierig, das zu vereinbaren, damit, dass hier ein Gutbürgerlicher ist, der eigentlich diese gutbürgerlichen Werte vertritt, dass der sich dann quasi so gegen diesen Rechtsstaat stellt, selber jemand oder Teil dieses Rechtsstaats, dass er sich da dagegen stellt und quasi nur basierend auf seinem Gewissen handelt.
Ja, ja.
Und deswegen ist es eben auch so ein Skandal gewesen und deswegen ist es auch, hat es so ewig gebraucht, bis er rehabilitiert worden ist. Und ein Feedback noch, ein sehr nettes, das ich bekommen habe, und zwar von Raphael Einette, der Leiter Archiv und Sammlungen des Jüdischen Museums in Hohenems ist, mhm. der nämlich erwähnt hat, dass Paul Grüninger bei Ihnen in Ihrer Dauerausstellung vorkommt und dass auch zum Beispiel, wenn es um Geschichten, um Fluchtgeschichten geht und so weiter, da wird er immer wieder erwähnt. Sie haben zum Beispiel auch seinen Offizierssäbel im Jüdischen Museum. Ja. Und er taucht auch in der aktuellen Sonderausstellung auf. Und ich weiß ja genau, wer mir das geschrieben hat, aber in einem der Feedback-Mails ist auch gekommen, dass die Tatsache, dass es so einfach war, dort über die Grenze zu gehen, also die grüne Grenze, ist, dass er Rheinbegradigung gegeben hat. Das heißt, es hat dann den alten Rhein gegeben, der quasi stehendes Gewässer war. Mhm. Und dort hat man recht leicht übersetzen können im Vergleich zum Rhein. Rein selber durchqueren ist nicht so einfach gewesen. Also vielen Dank, Raphael, für den schönen Hinweis. Und wenn ich es wieder mal ins Ländle schaffe, dann schaue ich vorbei.
Ja, das wäre doch auch mal ein schöner Betriebsausflug beziehungsweise ein schönes HörerInnen-Treffen.
Ja, wir haben jetzt schon viel mehr Orte, an denen wir HörerInnen-Treffen machen wollen, als Gelegenheit, das überhaupt
zu tun. Stimmt. Ja gut, es ist auch gerade Pandemie, ist auch schwierig.
Ja,
Wir machen mal eine Tour. Ne?
Einfach ein Jahr lang nur an unterschiedlichen Orten aufnehmen und das gleichzeitig verbinden mit Hörer und Hörerinnen treffen.
Genau, sehr gut.
Gut, Daniel, jetzt haben wir schon lange gequatscht.
Ja.
Ich denke, es ist Zeit, dass wir unserem Publikum jetzt das geben, was sie von uns wollen, nämlich eine Geschichte.
Sehr gut.
Eine Geschichte aus der Geschichte, Daniel. Und deswegen bitte ich dich, erzähl mir und unserem Publikum eine Geschichte.
Ja, Richard, heute sprechen wir über einen Mann, der aus Togo nach Deutschland kam. Und dieser Mann, um den es gehen wird, der hat mit seiner Familie viele Jahre seines Lebens um 1900 in Europa verbracht, und zwar als Schausteller. Fast 20 Jahre lang ist er durch Europa gezogen mit einer Gruppe, oft unter dem Namen Togo-Truppe oder Togo-Karawane. Und es war eine Tournee mit weit über 200 Stationen in unterschiedlichen Ländern. Und weißt du, über wen wir sprechen werden?
Namen fällt mir keiner ein, aber ich glaube, von der Geschichte schon gelesen zu haben. Wenn es die Geschichte ist, aber ich bin nicht ganz sicher.
Okay, mal schauen. Wir werden uns diese Veranstaltungen genauer anschauen und uns dabei mit einem Thema beschäftigen, das wir schon öfters mal gestreift haben in einigen Folgen, nämlich das Thema Völkerschauen oder Menschenzoos. Mhm. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Wir müssen über diese Begriffe reden.
Ja, schon.
Ganz allgemein, das waren Veranstaltungen, bei denen Menschen ausgestellt wurden gegen Eintrittsgeld. Und diese Menschen mussten dabei so ihren Lebensalltag spielen. Das heißt, dafür wurden oft ganze Familien angeworben, auch mit kleinen Kindern oder Babys. Und das war so eine Inszenierung, wo auch oft so Gaukler oder Handwerker ausgestellt wurden. Also es gab auch Show-Elemente, die mussten dann zum Beispiel Tänze zeigen. Und diese Ausstellung hat auch manchmal was von so Theatern. Völkerschau ist der zeitgenössische Begriff, der um 1900 verwendet wurde. Es gibt auch einige, die das unter einem wissenschaftlichen Denkmantel gemacht haben damals. Das wurde dann zum Beispiel anthropologische Ausstellung genannt. Und wir haben eine dieser anthropologischen Ausstellungen schon mal kennengelernt, und zwar im Rahmen der Folge über die Olympischen Spiele, die ich gemacht habe. Bei den Spielen 1904 in St. Louis gab es nämlich die Anthropology Days. Und bei den Weltausstellungen gab es auch häufig Kolonialausstellungen. In den letzten Jahren hat sich aber auch der Begriff Menschenzoo etabliert. Und an sich kann ich das gut nachvollziehen, also dass man nicht den rassistischen Ausdruck von damals verwenden will, sondern dass man einen neuen Begriff nutzt dafür. Bin aber nicht sicher, ob der Begriff das gut beschreibt. Also der verengt das Ganze nämlich auf eine bestimmte Art von Veranstaltung, nämlich die so einen Zoo-Charakter hatten. Und wir werden gleich sehen, es ist nur ein kleiner Teil der Völkerschauen, die so funktioniert haben. Und Anne Dresbach, eine Historikerin, und die hat ihre Dissertation über Völkerschauen geschrieben und deren Buch habe ich gelesen. Und sie schlägt daher auch den Begriff vor, nicht Völkerschau oder Menschenzoo, sondern sie schlägt vor, das Ganze zu nennen zu Schaustellungen außereuropäischer Menschen.
Ist halt ein bisschen sperriger.
Genau, ist ein bisschen sperriger, beschreibt aber natürlich halt dafür besser, was passiert ist. Wenn man sich so die Frage stellt, was war eigentlich das Ziel oder warum wurden diese Ausstellungen gemacht? Die Motive waren recht unterschiedlich. Also für die Kolonialstaaten war das natürlich einerseits Werbung für die eigene Kolonialpolitik. Das betrifft dann vor allem die offiziellen Kolonialausstellungen. Die wollten ihre Überlegenheit demonstrieren, wollten aber auch gleichzeitig die Bevölkerung mit ins Boot holen und sie also von der Wichtigkeit der Kolonien überzeugen. Mhm. Außerdem, und das betrifft vor allem die privat organisierten Völkerschauen, war das auch ein Geschäft. Also mit diesen Ausstellungen ließ sich viel Geld verdienen. Und die Veranstalter haben aber auch immer betont, dass es ihnen um die Bildung des Publikums geht. Und das führt aber dazu, dass zwar die Völkerschauen nicht verboten wurden, aber 1900 wird ein Gesetz verabschiedet, das die, Zitat, Ausfuhr von Eingeborenen aus den Kolonien zum Zwecke der Schaustellung verboten hat. Und das Argument war, dass sich gezeigt hätte, dass diese Ausstellungen eben nicht der Bildung des Publikums dienen würden, sondern dem Gelderwerb der Veranstalter. Der Rahmen des Ganzen lässt sich jetzt auch nicht so auf einen Nenner bringen. Aber diese Menschenzoos waren ein Massenphänomen in Europa. Also die gab es in ganz unterschiedlicher Form. Manche haben Monate gedauert, andere haben nur einen Tag gedauert. Aber was man sagen kann, ist, dass der Höhepunkt der Entwicklung so auch der Höhepunkt der Kolonialisierung Afrikas war. Also die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts so bis zum Ersten Weltkrieg. Danach gibt es die zwar noch, aber deutlich weniger und auch deutlich weniger besucht. Also in der Zeit, wo wir jetzt reden, war das wirklich ein Massenphänomen. Also da sind wirklich manche Ausstellungen sind da von 1 Million Leute besucht worden. Die Ausstellungen konnten ganz unterschiedlichen Charakter haben. Also das konnten zum Beispiel Kolonialausstellungen sein. Das konnten aber auch Volksfeste sein, wie am Oktoberfest. In München zum Beispiel gab es auch immer solche Ausstellungen. Dann konnten das Großveranstaltungen in Städten sein, konnte aber auch einfach nur auf einer Varietébühne stattfinden oder in einem Gasthof, in einer kleineren Stadt oder in einem Dorf oder in einer Turnhalle. Auf Jahrmärkten hat man das auch gemacht oder in Theatern. Oder auch in zoologischen Gärten. Also es gab eben sehr viele unterschiedliche Arten dieser Völkerschauen. Mhm. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie waren natürlich rassistisch und menschenunwürdig, weil sie die Überlegenheit der Europäer gegenüber der afrikanischen Bevölkerung zeigen sollten. Und die wurden nämlich immer so als das Exotische oder das Fremde dargestellt. Häufig auch so als primitiv und naturnah. Und letztendlich, wenn man sich auch so die Ausstellungsplakate und so anschaut, sieht man eben ganz deutlich, dass das Publikum oder dass damit eben die Stereotype und die Klischees des Publikums damit eben bedient wurden und quasi bestätigt wurden.
Ja, ja. Also deswegen ist ja auch dieser anthropologische Ansatz höchstwahrscheinlich sehr, sehr fadenscheinig, oder?
Ganz genau, ja. Aber du fragst dich natürlich zu Recht, Richard, gab es nicht schon vor dem 19. Jahrhundert sowas wie Völkerschauen?
Frage ich mich tatsächlich. Soll ich es noch einmal fragen?
Du kannst es gerne auch noch mal fragen.
Daniel, zeitlich gesehen, ja, gab es vor dem 19. Jahrhundert auch schon diese Völkerschauen?
Also gab es ein Stück weit, aber ein bisschen anders. Also es gab auch die Jahrhunderte vorher schon einzelne Personen, die man zum Beispiel aus Überseegebieten oder den Amerikas entführt hat oder die auch freiwillig nach Europa gekommen sind. Und dann hier zu unterschiedlichen Anlässen gezeigt wurden. Aber das waren in dem Sinne noch keine Völkerschauen. Weil das Entscheidende bei den Völkerschauen ist, dass die das scheinbar authentische Leben zeigen sollten. Und das beginnt erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da müssen wir jetzt über einen Mann sprechen, der diese Art der Völkerschau sehr geprägt hat und dessen Name in Hamburg heute noch sehr präsent ist. Er war nämlich einer der ersten und erfolgreichsten Aussteller, und zwar Karl Hagenbeck. Mhm. Kennst du Karl Hagenbeck?
Nein.
Karl Hagenbeck begründet mehr oder weniger diese Art der Völkerschauen und er gründet einen Hamburger Zoo, den Tierpark Hagenbeck, den es heute noch gibt. Mhm. Und vorher wurden diese Menschen meist auf Jahrmärkten oder in Schaubuden gezeigt auf sogenannten Freakshows. Ja. Die Leistung Hagenbecks ist jetzt, dass er das Ganze in das bürgerliche Milieu überführt. Also seine Völkerschauen sind so der Gegenentwurf zu den Jahrmarktsbuden, weil die Jahrmarktsbuden sollten ja quasi das Außergewöhnliche zeigen. Bei ihm ging es aber genau das Gegenteil. Sie sollten den authentischen Alltag zeigen.
Und gleich das nächste Wort, an dem man sich aufhängen kann. Authentizität.
Genau, richtig. Also Das ist natürlich was, ich habe, meistens sage ich auch scheinbar authentisch dazu oder mach's mit Anführungszeichen, aber das hört man, das ist natürlich schwer zu hören.
Man hört schon, wenn du sagst. Und mit der Authentizität.
Naja. Hagenbeck war einer der wichtigsten Tierhändler in Europa und hat eben eigentlich so ziemlich alle Zoos beliefert, die es zu dem Zeitpunkt gab in Europa. Er war quasi wirklich so, er war so eine der zentralen Figuren, was so die Zoogeschichte Ende des 19. Jahrhunderts betrifft oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Sein Vater war ursprünglich Fischhändler auf St. Pauli und er hat dann damit begonnen, dass er Tiere ausstellt. Und nachdem er damit sehr erfolgreich war, hat er auch irgendwann angefangen, mit den Tieren zu handeln. Und das Geschäft hat dann der Sohn übernommen. Und der Sohn hat das nicht nur übernommen, sondern der war halt wahnsinnig erfolgreich damit. Also der hat zum einen eben den Tierhandel aufgebaut, hat den Zoo selber auch geprägt, wie kaum ein anderer zu dem Zeitpunkt. Wir werden gleich sehen, warum. Und er hat die Völkerschauen geprägt. Karl Hagenbeck hat nämlich 1874 in Hamburg seine erste sogenannte Völkerausstellung veranstaltet und diese Veranstaltung wurde letztlich zum Vorbild für die folgenden Ausstellungen, also für die Völkerschauen, die es danach gab. Und der Erfolg hat genau eben darauf beruht, dass die Leute das Gefühl hatten, dass sie einen authentischen Einblick in das Leben bekommen. Und das war eben genau das Neue daran. Das war die sogenannte Lappländer-Ausstellung. Und da war ursprünglich der Plan, oder sein Plan war ursprünglich, er wollte Rentiere zeigen. Und wohl im Gespräch mit einem Freund hat der zu ihm gesagt, ach, nimm doch einfach die Familie mit, die sich um das Rentier kümmert. Mhm. Und das haben sie dann eben gemacht. Also es wurden eben nicht nur die Rentiere gezeigt, sondern es wurden auch die Menschen gezeigt. Und nicht nur die Menschen wurden gezeigt, sondern auch ihre heimischen Lebensumstände. Mhm. Und es war damals eine Sami-Familie. Also Sami sind Indigene im Norden von Skandinavien.
Ist lustig, weil es erinnert mich ein bisschen an die eine Folge, die ich gemacht habe über das erste Nilpferd in Großbritannien, Obeisch.
Ah ja. Mhm.
Und da ist ja auch sein Pfleger, ist ja auch mitgekommen aus Afrika und hat dann ja auch lange Jahre auch im Zoo gelebt als sein Pfleger und war Teil im Grunde dieser Attraktion.
Interessant, okay. Mit dem Erfolg dieser sogenannten Lappländer-Ausstellung legt Hagenbeck dann die Grundlage als erfolgreicher Veranstalter von Völkerschauen. Und du musst dir vorstellen, diese Show feiert wirklich große Erfolge. Der macht dann auch eine Tournee draus. Also der zieht dann weiter nach Berlin und in weitere Städte. Und eine Historikerin, deren Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe, die schreibt dann auch von Ausstellungen Hagenbeckscher Prägung. Mhm. Und was da halt immer Teil dieser Ausstellungen war, dass es da Musik gab, dass es da Tanz gab, dann Kampfszenen, die gespielt wurden und auch immer Umzüge mit den Tieren. Das waren so Elemente, die eigentlich immer vorkamen in diesen Völkerschauen. Mhm. Die erste war also 1874 in Hamburg und in den Jahren 1875 bis 1930 gab es ungefähr 400 Gruppen bei Völkerschauen in Deutschland, die gezeigt wurden und mindestens 100 davon sind von Hagenbeck veranstaltet worden. Also der hat dann danach nicht nur diese eine Ausstellung ist dann nicht nur getourt, sondern er hat eine Ausstellung nach der anderen organisiert. Und 1907 hat Hagenbeck dann in Stellingen, also in Hamburg, auf Grundlage seines Patents den ersten gitterlosen Zoo der Welt eröffnet. Und das ist eben immer noch heute der Tierpark Hagenbeck, den es immer noch gibt. Und damit hat er eben auch den Zoo, weil ich habe ja schon gesagt, er hat nicht nur die Völkerschauen geprägt und den Tierhandel, sondern hat auch den Zoo, wie man quasi Zoos baut, auch sehr stark geprägt. Und er hat eben den gitterlosen Zoo erfunden. Und er hat damit so große Landschaftsszenarien angelegt und hat dann Gräben oder Felsen benutzt, um die Tiere voneinander zu trennen.
Und vor allem die Tiere von den Menschen.
Ja, genau, das auch. und da hat er eben sehr viel Platz gehabt und hat deshalb dann eben weniger getourt mit den Völkerschauen, sondern hat sie dann sehr großflächig dort angelegt. Also er hat die dann wahnsinnig groß inszeniert. Man konnte da eben auch frei rumlaufen, also als Publikum. Da gab es auch Verkaufsstände, wo dann Kunsthandwerk, vermeintlich authentisches Kunsthandwerk gekauft werden konnte. Und das Ganze sollte sich als Besucher oder als Besucherin anfühlen, wie als wäre man gerade auf einer Fernreise. Es gab nämlich auch den Werbespruch dazu, der geht so, Zitat, wer Afrika sehen will, macht keine lange Reise, sondern geht zu den 100 Somali in Karl Hagenbecks Tierpark. Und diese Völkerschauen waren tatsächlich Massenunterhaltung. Also die hatten dann wirklich Millionen Besucher. Und dafür und genau für diese Art von Veranstaltungen passt auch der Ausdruck Menschenzoo sehr gut. Für andere Veranstaltungen, die wir uns gleich noch anschauen, passt es nicht so gut. Da waren es eben auch so eher ja, kleinere Shows und weniger so dieses groß inszenierte in einem Zoo. Und Karl Hagenbeck hat übrigens seine Veranstaltungen auch nicht Völkerschau genannt, sondern zum einen Völkerausstellung und hat auch immer betont, dass er ethnologisch-zoologische Ausstellungen macht. Mhm. Naja, so viel also zum Rahmen der Völkerschauen, wie sie entstanden sind und wie sie geprägt wurden. Und jetzt kommen wir mal zum Protagonisten dieser Folge, nämlich zu J.C. Nayo Bruce, der in Togo geboren wurde. Mhm. Hast du von ihm schon mal gehört?
Nein.
Sehr gut. Er ist als Prinz Nayo geboren, dann als John Calvert getauft worden von den Methodisten und nannte sich dann J.C., also J.C. von John Calvert, Bruce. Und weil er Englisch und auch ein bisschen Deutsch spricht, arbeitet er dann unter anderem als Dolmetscher und kommt dann mit einem Herrn Dr. Henrique in Kontakt. Und der Dr. Henrique ist gerade auf Werbetour. Und so wird Nayo Bruce im Jahr 1898 Teil einer Werbekampagne. Togo war nämlich deutsche Kolonie ab 1884. Und wir haben ja schon öfter gesprochen, wie die Erschließung dieser Kolonien organisiert wurde. Das lief häufig so ab, dass sich Handelsunternehmen Rechte und Privilegien gekauft haben und dafür dann die Ausbeutung vor Ort übernommen haben. Wir hatten das zum Beispiel schon mal bei der Tendaguru-Folge, wo es um das größte Dinosaurier-Skelett ging. Da hat eine Schürfgesellschaft diese Privilegien gekauft und haben dann eben dort Minen betrieben. In diesem Fall ist es aber die Deutsche Togo-Gesellschaft. Und die Deutsche Togo-Gesellschaft, die will Plantagen anlegen in Togo und dafür suchen sie Investoren. Und der Dr. Ernst Henrique zieht mit 4 Afrikanern im Rahmen einer Werbekampagne durch Hamburg und Berlin, hält dort Reden, wo er das gewaltige wirtschaftliche Entwicklungspotenzial der Plantagen anpreist, um eben die Investoren zu gewinnen. Und neben ihm stehen dann eben, um das Ganze authentischer zu machen, 4 Afrikaner, die das quasi bezeugen. Und einer davon ist der Nayo Bruce. Und er kehrt dann wieder zurück nach Togo und arbeitet auch erstmal wieder für die deutsche Kolonialverwaltung, bis ein gewisser August Köhler als Gouverneur eingesetzt wird. Und der bekommt aus Deutschland einen Auftrag. Nämlich für eine Weltausstellung, die in Berlin geplant ist, sollen die 5 deutschen Kolonien gezeigt werden. Und seine Aufgabe ist jetzt eben, dass auch Togo natürlich Teil dieser Ausstellung sein soll. Und weißt du, wann die Berliner Weltausstellung stattgefunden hat?
Die Berliner? Ja. Nein.
Ich muss sagen, es tut mir leid, das war jetzt ein bisschen eine Fangfrage, weil die Berliner Weltausstellung hat nie stattgefunden. Die gab es quasi nicht.
Okay.
Aber ich habe von der Ausstellung schon mal erzählt, denn aus der Weltausstellung 1896 ist nichts geworden. Aber die Veranstaltung gilt heute als die verhinderte Weltausstellung.
Aha.
Das war am Ende die Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park, hatte aber trotzdem die Ausmaße wie eine Weltausstellung. Und ein Teil der Ausstellung war die sogenannte Kolonialausstellung. Und das Deutsche Kaiserreich hat sich da als Kolonialmacht inszeniert. Die haben da Dörfer gebaut, wo dann mehr als 100 Afrikanerinnen und Afrikaner ausgestellt wurden, die dann eben ihren Alltag nachspielen mussten. Und eines dieser Dörfer sollte Togo repräsentieren und der Nayo Bruce bringt sich da beim Gouverneur ins Gespräch und so reist er dann mit 25 weiteren Personen nach Berlin. Mhm. Auch dabei sind seine beiden Ehefrauen und eines seiner Kinder und er ist dann Teil dieser Inszenierung und spielt in diesem ausgestellten Dorf den Prinz Nayo. Nach Ende der Ausstellung bleibt Bruce noch 4 Monate in Berlin, arbeitet dann in Togo erstmal wieder für die Kolonialverwaltung, hat aber das feste Ziel, dass er wieder nach Deutschland will. Und es gelingt ihm dann auch, und zwar wieder über eine dieser Ausstellungen, deren Teil er wird. Diesmal ist es aber mehr so ein Show-Act mit insgesamt 36 Personen, das zuerst stattfindet beim Berliner Passage Panoptikum im April 1898, ist der Uraufführung. Da werden halt jede Menge Afrika-Klischees bedient bei diesen Aufführungen. Und ausgedacht hat sich das ein Albrecht Urbach. Der hat mehrere solcher Gruppen unter Vertrag. Und mit diesen Gruppen reist der Urbach dann quer durch Europa. Und so auch mit dieser Gruppe, die häufig unter dem Namen Togo-Truppe oder Togo-Karawane dann unterwegs ist. Und da geht es jetzt also von Berlin, geht es weiter nach Turin, von dort geht es in die Schweiz, dann wieder zurück nach Deutschland. Die waren wahnsinnig unterwegs, also in den ersten 12 Wochen hatten die 71 Aufführungen und sind dann eben von Rom weiter nach Genua, dann nach Frankreich. Also was ich damit sagen will, die sind wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Und das Ganze war aber vertraglich, war das so geregelt, dass der Urbach mit dem Najo Bruce einen Vertrag hatte und er die anderen in der Gruppe vertreten hat. Und so waren diese Völkerschauen allgemein auch organisiert, also auch bei Hagenbeck und den anderen Veranstaltern war das so. Die haben in Afrika nach Personen gesucht. Hagenbeck hat da zum Beispiel immer mit seinen Tierhändlern zusammengearbeitet. Und die haben dann mit den Teilnehmenden Verträge abgeschlossen. Und da wurde dann die Gage geregelt, die Vorführungen, auch die Unterbringung, die Verpflegung und wichtig auch die medizinische Versorgung. Es kam nämlich mehrfach auch zu Todesfällen. Also bei Hagenbeck war es zum Beispiel so, dass eine Gruppe Inuit mal an Pocken gestorben ist. Ein wichtiger Punkt war, um von den Kolonialbehörden eine Genehmigung zu bekommen, musste eine Kaution hinterlegt werden für die Rückreise. Also falls zum Beispiel das Unternehmen pleite geht oder es zum Streit kommt. Mhm. Und das ist auch das richtige Stichwort. Es kam jetzt nämlich tatsächlich zum Streit zwischen Bruce und dem Urbach. Und in dem Streit ging es tatsächlich auch um den Vertrag, weil der Bruce sagt, dass der Urbach sie nicht ausreichend verpflegt, unter anderem zum Beispiel zu wenig Decken bereitstellt. Der Urbach bezichtigt dafür die Gruppe, unter anderem durch Postkartenverkauf in die eigene Tasche zu wirtschaften. Woraufhin der Bruce sagt, naja, wir müssen halt selber noch was verkaufen, weil wir nicht ausreichend versorgt werden. Und das schaukelt sich dann also einige Zeit hoch und während sie dann in Dresden gerade sind, geht der Bruce zur Polizei und sagt, naja, der Urbach, der zahlt ihnen keinen Lohn mehr und verklagt ihn. Der Urbach wird dann vorgeladen und der bestreitet die Vorwürfe und sagt, naja, der Bruce und seine Leute, die verkaufen unter anderem Ramsch als Originalkultur für das Togo und auch Postkarten auf eigene Rechnung und deshalb hat ihnen jetzt auch keinen Lohn mehr gezahlt. Es kommt dann zu einem Schlichtungsverfahren, während sie gerade in Augsburg sind. Also die ziehen weiter und im Hintergrund läuft quasi dieser Rechtsstreit. Der Urbach ist auch eigentlich nicht immer dabei. Also der hat ja noch mehrere Gruppen und zieht eben mit den anderen Gruppen auch durch und ab und zu quasi kommt er da mal vorbei. Und es kommt dann, als sie in Augsburg sind, kommt es dann zu einem Schlichtungsverfahren. Die einigen sich zwar erstmal, der Urbach sagt, dass er die fehlenden Löhne zahlen wird, aber erstmal nur auf ein Konto beim Auswärtigen Amt einzahlt. Und so zieht sich das dann hin bis zum 18. November 1900. Da bekommt der Urbach nämlich ein Telegramm und auf diesem Telegramm steht, spiele ab heute Nachmittag 3 Uhr auf eigene Rechnung. Und dieses Telegramm hat Najo Bruce ihm geschickt und ab diesem Tag wird Najo Bruce vom Darsteller zum Impresario und er leitet jetzt diese Gruppe. Und da wird es natürlich jetzt interessant, weil wie reagiert darauf der Urbach und das Auswärtige Amt? Der Najo Bruce legt nämlich gleich noch nach und schreibt einen Brief ans Auswärtige Amt mit der Bitte, dass er als Unternehmer im Deutschen Reich herumreisen möchte und dass er auch Schaustellungen organisieren möchte. Und er erhält tatsächlich die Genehmigung, ist jetzt offiziell Unternehmer und hat einen Wandergewerbeschein. Jetzt führt also er diese Truppe weiter, die touren also weiter, machen weiter Aufführungen. Im Laufe der Jahre allerdings ist es so, dass die Gruppe immer mehr auseinanderbricht. Also am Ende besteht sie mehr oder weniger nur noch aus seiner engeren Familie. Alle anderen sind dann nach und nach wieder zurück nach Afrika gegangen. Und die machen dann auch nicht nur Aufführungen. Also manchmal schlagen die sich dann auch mit Gelegenheitsjobs durch. Zum Beispiel gerade in kleineren Orten lassen die sich zum Beispiel fotografieren oder verkaufen Postkarten. Und für eine Ausstellung zum Beispiel, für eine neue Ausstellung, sucht er dann in Afrika nach Leuten und ihm gelingt es aber dann nicht, dass die ausreisen dürfen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es dann ab 1900 eben auch ein Ausreiseverbot gab für Afrikanerinnen und Afrikaner, eben für diese Schaustellzwecke. 1913 bekommt er dann ein Angebot für eine Tour durch Russland und diese Tour hat schwerwiegende Folgen, die da aber noch nicht absehbar waren. Nämlich, sie haben dann erstmal Auftritte in St. Petersburg, in Moskau, auf der Krim. Also die fahren dann so ein bisschen durch Russland. Und dann bricht aber der Erste Weltkrieg aus. Hm. Und das hat zur Folge, dass sie nicht mehr zurück ins Deutsche Reich können. Und sie immer weiter in den Süden abgedrängt werden. Und sie landen dann schließlich in Baku. Das ist heute die Hauptstadt von Aserbaidschan. Sie landen dort und sie stranden da praktisch und Najo Bruce stirbt dann auch dort im Jahr 1919. Und jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit ihm? Also er war offensichtlich eine Ausnahmeerscheinung. Also es war eher nicht der Normalfall, dass Darsteller dann letztendlich dann die Gruppe auch geleitet haben und dann als Unternehmer tätig waren. Das war eher der Ausnahmeweg. Trotzdem, glaube ich, kann man in der Geschichte ganz gut auch ganz gut sehen, wie das dann auch tatsächlich organisiert wurde. Also zum einen ist es so, dass die meisten Teilnehmenden, wie ich das auch gelesen habe, dieser Völkerschauen ohne physischen Zwang nach Europa gekommen sind. Also die sind in den allermeisten Fällen nicht entführt worden. Der Großteil hatte auch Verträge und auch eine Gage bekommen. Aber, und da kommt jetzt quasi das Problem ins Spiel, die meisten hatten halt keine Vorstellung davon, was sie in Europa erwartet. Also die sind da natürlich ausgebeutet worden, hatten keine Vorstellung, was es bedeutet, als Ausstellungsobjekt behandelt zu werden und noch dazu monatelang, teilweise jahrelang durch Europa zu touren, getrennt von der Familie und von unter anderem eben auch getrennt von der Familie. Mhm. Aber also Nigel Bruce stirbt also 1919 und ich habe ja schon gesagt, das ist auch genau die Zeit, in der diese Völkerschauen noch immer weniger stattfinden. Und es ist so, der Erste Weltkrieg oder das Jahr 1919 bildet jetzt noch nicht ab so das Ende der Völkerschauen. Das kommt erst später. Es ist mehr so der Höhepunkt, ist damit quasi erreicht. Die letzte Völkerschau, die Hagenbeck organisiert, ist im Jahr 1931 auf dem Münchner Oktoberfest. Unter den Nationalsozialisten kommt es dann zu einem Auftrittsverbot für Schwarze 1940. Also ab da finden quasi auch keine Völkerschauen in der Form mehr statt. Interessant ist aber, dass es Versuche gab, nach dem Zweiten Weltkrieg die Sache wiederzubeleben. Unter anderem hat man auf dem Münchner Oktoberfest in den 50er Jahren nochmal ein paar Versuche gemacht, die aber nicht besonders erfolgreich waren. Aber was glaubst du, wann wurde der letzte Menschenzoo in Europa geschlossen?
Naja, wenn du so fragst, war es wahrscheinlich unglaublich spät. ich würde sagen, der letzte Menschenzoo wurde in Europa im Jahr 1972 geschlossen.
Ja, könnte man meinen, aber so arg fangfragig war das jetzt nicht gemeint von mir. Also ich kann nicht ausschließen, dass es später nochmal eine Art der Völkerschau gab, aber zum letzten Mal bei einer Weltausstellung kam das vor im Jahr 1958 in Brüssel, was eh schon wahnsinnig spät ist. Also ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal zu so einer Veranstaltung kommt. Und das ist deshalb interessant, in Brüssel, weil die Ausstellung nämlich abgebrochen wurde. Da wurde das Leben in einem Dorf im Kongo ausgestellt. Und es kam dazu Auseinandersetzungen zwischen den Kongolesen und dem Publikum. Ich habe da mehrere Varianten dieser Geschichte gefunden. Und eine davon war, dass die Besucherinnen und Besucher den Kongolesen Bananen gegeben hat und dabei Affenlaute gemacht hat. Und die Kongolesen haben sich daraufhin geweigert, weiterzumachen und haben dann das Ausstellungsdorf verlassen. So wurde dann die Ausstellung nach 2 oder 3 Monaten abgebrochen und das Dorf blieb aber quasi bestehen und war dann während dem Rest der Weltausstellung blieb das dann leer.
Ja, ich meine grundsätzlich das Verhältnis zwischen Belgien und Kongo, nach dem, was Leopold II. Aufgeführt hat, ist, kann ich mir vorstellen, grundsätzlich ein schwieriges gewesen.
Genau, das glaube ich auch und das ist auch eine andere Variante dieser Geschichte, die ich gelesen habe, dass das Ende daher kam, dass es Kongolesen gab, die in Belgien studiert haben und die dann den Staat verklagt haben. Dass das auch dazu geführt hat, dass es da zu Auseinandersetzungen gekommen ist.
Ja.
Na, wir sagen natürlich heute so aus ethischer Sicht, klar darf es diese Ausstellungen nicht geben. Auf der anderen Seite sieht man aber schon, dass diese Ausstellungen so eben sehr beliebt waren um 1900 und dann so nach dem Ersten Weltkrieg langsam verschwinden und dann auch keine Rolle mehr spielen. Und die Frage ist eben so, was macht diese Ausstellung zu einem gewissen Zeitpunkt so attraktiv für das Publikum und warum ist es eben zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so? Und ich habe ein Buch von der Historikerin Anne Dresbach gelesen und die sagt, als Argument, warum die Völkerschauen irgendwann nicht mehr so beliebt waren, dass die Sehnsucht nach Exotik dann alternativ bedient wurden. Und weißt du, was die Alternative war? Also was dann statt der Völkerschauen diese Sehnsucht nach Exotik bedient hat?
Italien wahrscheinlich.
Ja, genau. Also gute Idee, da kommen wir gleich drauf. Aber das erste Argument ist Film und Fernsehen. Das quasi immer mehr aufkommt und das natürlich dann bedient.
Ah, ja, ich habe an diese, was nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufkommen ist, mit diesen ganzen Schlagern aus Italien und so weiter und dieses Entkommen dem Post-Weltkrieg Leben in Deutschland, über diese Traumwelten und so, diese romantischen.
Das ist nämlich genau das zweite Argument, was dann später auch dazu führt, dass diese Völkerschauen, die man auch in den 50er Jahren dann nochmal versucht, auch kein Publikumserfolg mehr werden, nämlich die aufkommenden Fernreisen.
Also es hat auch in dem Fall was mit so einer Kaufkraft zu tun, die dann entsteht, dass Leute sich das auch leisten können, woanders hinzufahren, was vorher wahrscheinlich auch nicht möglich war.
Genau, ja.
Also so noch mehr Erstärken und Wachsen der Mittelklasse eigentlich.
Ja, genau, genau. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Völkerschauen oder Menschenzoos und Mario Bruce, einen, der vom Darsteller zum Impresario geworden ist.
Großartig, eine sehr schöne Geschichte. Umfangreiche Betrachtung dieses Phänomens habe ich so noch nie gesehen oder gehört. Freue ich mich sehr. Ein paar Dinge sind mir eingefallen, weil ich am Anfang sagte, ich bin mir nicht sicher, ob ich es kenne. Ich habe die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, von Nio Bruce, habe ich nicht gekannt. Mhm. Aber mir ist irgendwann einmal untergekommen, und ich weiß nicht, wie ich drauf gestoßen bin, aber dass eine Zeit lang bei München Teile eines Südseestamms, glaube ich, so an der Isar oder so gelebt haben, die quasi auch für so eine Völkerschau nach Deutschland geholt worden sind und dann aber mehr oder weniger fallen gelassen worden sind oder einfach nicht mehr bezahlt worden sind und die dann so dort ihr quasi gelebt haben, ohne die Unterstützung durch diese Völkerschauen. Ich habe es aber jetzt nicht wahnsinnig recherchiert, also vielleicht stelle ich es auch ein bisschen falsch dar, aber ich glaube, das fällt direkt in diese Zeit auch, oder? Also so Anfang 20. Jahrhundert und könnte auch gut dazu passen.
Sehr spannend, ja, das wird sogar sehr gut dazu passen, weil das ist nämlich auch der Grund, warum die zum Beispiel bei dem Mario Bruce auch erst nach Deutschland reisen durften, nachdem das Theater, das Panoptikum in Berlin als Kaution quasi die Rückreisetickets hinterlegt hat. Um also sicherzustellen, dass die wirklich auch wieder zurückkommen, falls da irgendwas schief läuft.
Mhm. Eine andere Sache, die mir auch eingefallen ist gleich dazu, ist, ich habe ja mal eine Folge gemacht über so eine Jugendgang in London. Mhm. Ich glaube, 19. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert. Und die haben ja die Mohawks geheißen.
Ja.
Und die haben ihren Namen ja von den Besuchen von Mohawks aus den USA heute nach England, die ja auch als sowas Exotisches und Gefährliches und sonst wie angesehen worden sind und wahrscheinlich in die gleiche Kerbe geschlagen haben, wie die dann kommen sind und sich bezahlen haben lassen dafür, dass sie sich anschauen lassen von den Leuten.
Ja.
Da war halt der Unterschied, dass sie nicht in Zoos ausgestellt waren, sondern dass sie dann tatsächlich auch von der ehrenwerten Gesellschaft und so weiter hofiert worden sind. Ja. Nicht zuletzt, weil sie ja auch gesagt haben, dass sie alle irgendwie Könige oder Prinzen oder sonst was in bei ihren Stämmen oder sonst wie sehen, was so nicht gestimmt hat, aber es hat gereicht, um die Leute in England entsprechend zu beeindrucken.
Und das ist auch einer der Unterschiede zu dem, was dann, was quasi vorher, die Jahrhunderte vorher war. Vorher war es so, dass die auch oft von Adligen quasi auch vorgeführt wurden. Und das ist auch eben der Unterschied bei den Völkerschauen, ist das eben nicht mehr, da ist es quasi das bürgerliche Milieu. Und vorher waren es zum Beispiel auch Kolumbus oder so, die bringen auch immer quasi außereuropäische Menschen mit und die Könige nehmen die quasi mit am Hof auf.
Ja, dass Kolonialherren irgendwo hinfahren und dann irgendwie jemanden mitnehmen, das ist ja auch der Zeiten passiert. Ich glaube, in der Folge, die ich gemacht habe, losgezogen ist, um Gold zu finden und dann zurückkommen ist mit Pyrit.
Ja.
Der hat ja auch von so einem ich glaube Inuit-Stamm hat er jemanden mitgenommen nach England, wo man später dann auch nichts mehr von der Person gehört hat und die ja auch in erster Linie gebracht worden ist, um zu zeigen, schau, wie exotisch diese Person ist, die ich da gefunden habe.
Richard, falls du dich fragst, ob das ein Hinweis war,
frage ich mich, natürlich.
Das Thema Menschenzoos oder Völkerschauen hatte ich schon länger auf dem Zettel. Unter anderem hat mir Thomas einen Hinweis dazu geschickt. Mhm. Aber auf den Mario Bruce bin ich gestoßen über einen Twitter-Thread von der Historikerin Hedwig Richter, die da nämlich auch das Buch erwähnt, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, nämlich Mario Bruce, Geschichte einer afrikanischen Familie in Europa von Rea Brendle.
Sehr gut.
Und ja, so also unbekannterweise an Hedwig Richter den Dank an den Hinweis zu Nye Bruce.
Soll noch einmal jemand sagen, dass Twitter völlig unnötig ist.
Ja, eben. Die Twitter-Storians lohnen sich immer.
Sehr gut. Eine sehr schöne Folge, sehr, sehr schöne Geschichte. Wieder mal so was abgedeckt, von dem man hin und wieder was hört, ja, oder hin und wieder was gesehen hat. Also ihr redet von mir, von dem ich schon hin und wieder gehört habe, was gesehen habe, aber nie so wirklich diesen Überblick gehabt habe, auch wie organisiert das Ganze war. Ja?
Ja.
Also was du erzählt hast, mit den, wo dann hunderte Shows organisiert werden von nur einer Person und so weiter, ja. Das ist schon außergewöhnlich.
Ja, Richard.
Ja, Daniel.
Hast du meiner Geschichte noch was hinzuzufügen?
Ich habe deiner Geschichte nichts mehr hinzuzufügen. Bin sehr zufrieden mit dir.
Sehr gut.
Und von meiner Warte aus kann ich sagen, wir könnten in den nächsten Teil dieser Folge übergehen, nämlich den Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut, lass uns das machen.
Gut, wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Seite machen, geschichte.fm oder auf Twitter, da haben wir einen Account, geschichte.fm, kann uns auf Facebook auch Feedback geben, da kann man uns auch folgen und auf Spotify kann man uns zwar kein Feedback geben, aber kann uns auch folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, was uns immer freut, weil es unsere Sichtbarkeit erhöht, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Außerdem, wenn ihr keine Werbung hören wollt in diesem Podcast, habt ihr die Möglichkeit, auch den Feed bei Steady für 4 € im Monat zu kaufen. Und zwar bekommt ihr da die Folgen auch jeden Mittwoch, aber eben jeweils ohne der Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht. Auf der Webseite haben wir alles zusammengefasst und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser und jeder anderen Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sven, André, Florian, Nikolas, Steve, Nikola, Sebastian, Bernd, Henrich, Jens, Ronda, Christopher, Bernd, Oliver, Vincent, Verena, Edda, Anna, Tim, Daniel, Laura, Janosch, Sarah, Johannes, Alexander, Markus, Marcel, Marc, Carsten, Felix, Philipp, Edgar, Tobias, Joe, Michaela, Peter, Mitra, Willem, Rita, Jakob, Philipp, Thorsten, Mandy, Janina, Fabian und Stefan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut, Daniel, in diesem Fall gehen wir über zum letzten Teil unseres Podcasts, in dem wir immer einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.